Guten Morgen. Ich hoffe, ich habe hier heute das richtige Publikum, das bei der Einleitung heute Morgen hier, als das alles so chaotisch war, nicht schon die wichtigen Leute rausgelaufen sind. Habe ich heute hier Eltern sitzen? Wer ist Eltern von euch? Also nicht Eltern, sondern Eltern. Ja. Habe ich auch Kinder hier sitzen? Kommt, ihr wart alle mal Kinder. Ja? Okay. Ich möchte euch heute etwas sagen zu einem Bibeltext, den ihr wahrscheinlich alle kennt, vor allen Dingen aus der Kindheit kennt. Deshalb habe ich gerade gefragt, ich werde jetzt euer Erinnerungsvermögen testen. Magst du mal die erste Folie dran? Und zwar aus Epheser 6, die ersten Verse. Und dann werde ich über einen Vers sprechen, wo wir sonst nicht so viel gehört haben. Vor diesem Vers, den ihr da seht, steht was anderes. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Gut, weil die Kinder jetzt rausgegangen sind und ich habe mir Erwachsene hier, konzentrieren wir uns auf den zweiten Vers. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Toll. Ist das ein Predigtthema? Ich denke schon. Manche Frauen sitzen hier und sagen, endlich gibt es was für meinen Mann. Ja? Ja, früher waren die Väter angesprochen, sie waren die Chefs in der Familie. Das war in der Kultur so. Die Frauen hatten eine untergeordnete Stellung, die hatten nicht viel zu melden, aber sie waren auch nah dran an den Kindern. Deshalb kriegen die keine spezielle Ermahnung hier, sondern der Paulus spricht die Väter an. Das mache ich heute auch, aber ihr lieben Frauen, ihr seid immer inklusive, denn ihr seid ja eins mit euren Männern, wenn ihr verheiratet seid. Ja, ihr habt ja wirklich Einheit in der Ehe, das ist ja bekannt, oder? Also ihr wollt immer Einheit haben und ihr Frauen arbeitet kräftig daran, dass Einheit geschieht. Ich unterstütze euch heute so ein bisschen. Dieser Text in Epheser 6 und auch im Kapitel davor, Epheser 5, sind Texte, die Paulus an diese Gemeinde schreibt, in einem heidnischen Umfeld, die jetzt Christen geworden sind, Jesusgläubig geworden sind und in der Nachfolge Jesu stehen. Aber sie haben alle ihre Prägung von ihrer Kultur her, von der griechischen Kultur her. Und da muss er jetzt Wegweisung geben und Anleitung geben, was heißt es denn, als Christen in dieser Kultur zu leben? Es ist ja nicht nur so, wenn ich dann Christ geworden bin, bin getauft worden, dann gehöre ich jetzt zu so einer seltsamen Gruppe, sondern hier gibt es jetzt auch andere Werte, andere Maßstäbe. Und Paulus kommt vom jüdischen Hintergrund und er hat auch Jesus erlebt und er sagt, Leute, nach welchen Maßstäben wollen wir denn jetzt leben in der Nachfolge Jesu? Und so fängt Kapitel 5 von Epheser an, folgt dem Vorbild Gottes nach als von ihm geliebte Kinder. Also er sagt, Gott hat ein Vorbild gegeben, ihr seid seine Kinder und dann führt er in Kapitel 5 aus, was das für die Ehe heißt und hier in Kapitel 6 am Anfang für die Eltern-Kinder-Beziehung. Und er setzt da so ein paar Parameter oder Maßstäbe und sagt, Leute, hier sage ich euch mal so, wie soll es denn eigentlich längst gehen? Und das Erstaunliche ist, der erste Vers, der jetzt hier vorne, den ich bewusst unterschlagen habe hier, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, seid ihnen untertan, der klingt mir im Ohr, wenn ihr wie ich christlich sozialisiert seid. Das war auch so ein Lieblingsvers unserer Eltern in der Sonntagsschule. Und wo auch immer wurde uns Kindern gesagt, gehorchen, unterordnen. Ja? Und da war, was weiß ich, das war so wie so im Hintergrund, immer so stand das da, ihr Kinder, gehorcht, gehorcht. Ja? Seid nicht aufmüpfig, ordnet euch ein, haltet die Klappe, seid gehorsam, seid lieb. Ich weiß nicht warum, ob das nur in meinem Leben so ist, in meiner Erinnerung, das war präsent. Und ich habe nie verstanden und bewusst erlebt, dass danach ein anderer Vers kommt, nämlich der hier steht, der an die Eltern gerichtet ist. Den haben die uns irgendwie unterschlagen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ihr Väter und auch ihr Mütter, die können das nämlich auch, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, oder in einer anderen Übersetzung steht, und erbittert sie nicht gegen euch, sondern zieht sie auf in der Zucht. Und Ermahnung steht hier, Luther hat übersetzt, Vermahnung des Herrn. Also, boah. Ja, das tun die Eltern ja, wenn die sagen, seid gehorsam. Das ist die Zucht und Vermahnung des Herrn. Und wenn du nicht funktionierst und gehorsam bist, dann gibt es was hinten drauf oder was weiß ich für Konsequenzen. Das ist bei mir angekommen, über viele Jahre und Jahrzehnte. Und vielleicht bei euch auch. Deshalb habe ich gedacht, wir wollen uns mal diesen Text hier angucken und schauen, was denn zu den Eltern gesagt ist und was der Hintergrund ist dieser ganzen Geschichte. Wir haben das heute Morgen bei der Einleitungsfolie schon gesehen. Ich habe das Thema genannt, zornige Kinder, bittere Erwachsene. Und das Thema hatten wir gestern über Bitterkeit. Und viele Bitterkeit im Leben kommt daher, dass wir als Kinder zornig geworden sind über die Eltern. Und nicht nur einmal zornig, sondern boah, da ist was richtig tief gegangen. Wir gucken uns gleich nochmal an, was macht Kinder denn zornig. Aber erstmal möchte ich einfach nur bei diesem Text hier bleiben und schauen, was da eigentlich steht. Also, wir bleiben mal beim Text. Und auch diese Übersetzung, die wir hier sehen, ist gefärbt durch die Kultur unserer Vorfahren und unserer Bibelübersetzer. Ob das Luther war oder hier, ihr habt ja auch die, wie heißt die noch, Zürcher Übersetzung und so Zürcher Bibel. Die hatten auch dieses sehr hierarchische Denken. Und ja, was steht hier eigentlich? Ihr Väter oder ihr Eltern, ich muss mir eben das sehen, dass ich das lesen kann. Erbittert eure Kinder nicht und reizt sie nicht zum Zorn. Also vom ursprünglichen Wort her, vom griechischen Wort her, geht es darum, sie nicht zürnig zu machen, nicht zu erzürnen, sondern begleitet sie beim Aufwachsen durch die Erziehung, der Pädagogik und Unterweisung und persönliche Ermutigung, die ihr von Jesus, unserem Herrn, übernommen habt. So hat es Roland Werner übersetzt und ist dabei auf die ursprünglichen griechischen Worte zurückgegangen und hat gesagt, wie kann man diese Worte, die Worte in einer anderen Sprache sind ja ein bisschen schillernd, die kann man so und so auslegen, was steht da eigentlich? Es steht da eigentlich also, dass wir doch Begleitung geben sollen, die Kinder nicht erzürnen, nicht erbittern sollen, sondern sie begleiten beim Aufwachsen. Durch, da steht das Wort Pädagogik, die Pädagogik des Herrn. Pädagogik hatte damals schon auch den Geschmack von Zurechtweisung und Grenzen setzen. Ja, das gehört dazu. Und dann, wo wir in unseren Übersetzungen die Ermahnung und Vermahnung stehen haben, sagt Roland Werner, vom Ursprung her kann man dieses Wort, es ist weicher als die Pädagogik, eigentlich mehr, besser übersetzen mit Ermutigung. Ja, die Ermutigung sollen wir ausüben, die Kinder ermutigen, die ihr von Jesus, unserem Herrn, übernommen habt. Und er sagt, die Ermutigung hast du nicht von deinem Vater übernommen, wahrscheinlich nicht, vielleicht von deiner Mutter, aber er sagt, die hast du doch von Jesus übernommen. Ihr habt doch einen neuen Herrn. Und das bringt doch rein. Verlasst doch eure alten Familienstrukturen, wo mit Druck gearbeitet wird. Der Vater ist der Herr im Haus. Der Vater in der damaligen Gesellschaft, in der griechischen Gesellschaft, entschied über Leben und Tod eines Kindes. Ja, Empfängnisregelung wurde so gehandhabt, dass nach der Geburt dem Hausherrn gesagt wurde, es ist ein Sohn oder eine Tochter, dann macht er den Daumen hoch, darf leben, Daumen runter, auf den Müll. Es klingt krass, aber es war so. Vielen Teilen der Gesellschaft. Der Vater entschied über Leben und Tod. Er war der allumschränkte Herrscher. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Also, und jetzt sagt er, ihr habt doch was von Jesus gelernt. Ihr seid doch in der Nachfolge und diese Nachfolge ist wichtiger als das Muster, was ihr in euren Familien erlebt habt. Wir haben das gestern beim Seminar gesagt, Menschen, die bitter sind in ihrem Herzen, haben oft zu Hause Schweres erlebt. Und die sagen, ja, meine Eltern haben das und das verkehrt gemacht. Ja, manche Eltern waren hart. Und dann, wenn man weiterdenkt, sagt man, ja, aber meine Großeltern, wie die meinen Vater behandelt haben oder meine Mutter, ist doch klar, dass die so geworden sind. Aber die Großeltern haben auch wieder unter ihren Eltern gelitten. Und so haben wir oft auch in unseren Familien hier so ein Muster, was über Generationen geht, dass wir einander verletzen in Familien. Die Elterngeneration, die nicht verstanden hat, was es heißt, in der Pädagogik Jesu, in der Pädagogik Gottes zu leben, verletzt die Kindergeneration. Die werden erwachsen, sie sind bitter über das, was sie erlebt haben, sie verurteilen die Eltern. Und diese Bitterkeit führt dazu, dass man die nächste Generation verletzt. Erlösung bedeutet, und das war so das Thema gestern auch, dass wir in dieses Generationenmuster von Verletzen und Verletztwerden einen Stopp reinbringen, eine Unterbrechung reinbringen. Und die Unterbrechung geht oder kann geschehen, wenn wir verstehen, wir haben ein anderes Vorbild. Nach dem Muster des Herrn sollen wir die Kinder erziehen, nicht nach dem Muster unseres alten Herrn, ja, unter der Herrin. Manchmal ist die Mutter ja auch Chef im Haus. Also wir müssen irgendwo aussteigen und gucken, ja, was sollen wir denn dann machen? Wir haben in diesem Text schon diese beiden Schwerpunkte. Ja, gibt es einmal die Pädagogik, wo es also auch um Zucht geht, um Grenzen, um Regeln, um Disziplin. Das brauchen wir auch in der Nachfolge Jesu, ja, auch in der Gemeinde. Das ist das eine. Gott sagt, ich gebe die Gebote und wenn du gegen die Gebote verstößt, dann geht es dir nicht gut. Halte meine Gebote. Ja, da ist Disziplin angesagt. Da geht es um Regeln, die man beachten muss. Und auf der anderen Seite die Ermutigung, von der Paulus hier schreibt, Ermutigung, Wertschätzung, Liebe, die rüberkommt. Und ich muss euch sagen, in meinem Leben war ich gut auf der linken Seite mit Regeln und Grenzen und Disziplin. Das war meine Branche, da fühlte ich mich sicher. Das hatte ich bei Vater so gelernt. Mit Liebe und Ermutigung und Wertschätzung. Ich habe gedacht, ja, ich liebe ja meine Kinder. Irgendwo ist da auch Liebe. Aber damit wir zurechtkommen in der Familie, muss ich das Gewicht legen auf die linke Waagschale. Ich erzähle euch gleich noch im Beispiel, wie es praktisch aussieht, ausgesehen hat bei mir. So, das war das Muster, in dem ich feststeckte. Als junger Ehemann, wir haben geheiratet, Christa und ich, wir waren Anfang 20, mit 28 hatten wir 4 Kinder, mit 35 war dann Nummer 5 dazugekommen. Und damals haben wir dann die Familienarbeit gegründet. Und wir waren eigentlich erziehungsmäßig ziemlich überfordert. Ich war natürlich Lehrer. Ich wollte anderen sagen, wie es geht. Ich habe 15 Jahre als Hauptschullehrer gearbeitet. Da kannst du den Leuten schon sagen, wie es geht. So habe ich zu Hause auch die Ansagen gemacht. Aber ich war weit weg von dieser Ermutigung, wie wir es von Jesus übernommen haben oder wie das Vorbild Jesu ist. Und in diesem Muster waren wir gefangen. Und dann hatte Gott große Gnade mit uns und hat Leute in unser Leben geschickt. Damals Anfang der 80er Jahre entstand unsere Familienarbeit. Damals hieß es noch Neues Leben für Familien mit Ebert und Claudia Mühlern zusammen. Manche kennen Mühlerns von Kassetten und Büchern her. Und Jugend mit einer Mission, wie auch immer, gab es dann eine Erneuerung und eine Vision, Familienleben zu haben nach dem Vorbild Gottes. Und so haben wir uns gefunden und dann habe ich ein Konzept gehört von Mühlerns damals, die hatten schon da 6 angenommene Kinder und 5 eigene oder so, später wurde das noch mehr mit den angenommenen und den eigenen. Und der Eberhard hatte sich Gedanken gemacht, wie kann ich diese Kinder erziehen? Was ist Gottes Erziehungskonzept? Und Gott hatte ihm dann dieses Familienhaus geschenkt, er sagte, ich habe gebetet, gefragt und dann kam dieses. Und Gott hat gesagt, guck mal, das ist mein Konzept für Familie. Das Fundament, das muss sehr stark sein, ist bedingungslose Liebe. Ja, nach dem Vorbild des Herrn, sagt Paulus, das Vorbild des Herrn ist, du bist bedingungslos geliebt und angenommen. Das ist dein christliches Lebensfundament. Das ist das Lebensfundament, was unsere Kinder brauchen. Du bist bedingungslos geliebt und angenommen. Fühltest du dich von deinen Eltern bedingungslos geliebt und angenommen? Denk mal ein paar Jahrzehnte zurück. Bei den Teenagern ist das jetzt so, den jungen Erwachsenen, die haben das schon eher kriegen, dass sie sagen, na, die Alten, weiß nicht, also eigentlich so richtig, naja, sie meinen das, aber naja. Oder? Ja. Versteht ihr? Da haben wir unsere Erfahrungen. Ist dieses Fundament da gewesen? Das war für mich wichtig. Ach, es gibt ein Lebensfundament. Meine Kinder sollen sich bedingungslos geliebt und angenommen fühlen. Das war schon mal so ein Highlight in meinem Kopf. Ich hatte ja Pädagogik studiert, aber begriffen hatte ich das hier nicht. Dann gibt es den zweiten Bereich, den wir in der Familie brauchen. Kinder müssen Selbstständigkeit und Verantwortung lernen. Und da spricht die Bibel davon, Gott gibt uns Unterweisung. Er möchte, dass wir im Segen leben. Und er sagt, ich will dich unterweisen, den Weg, den du gehen sollst. Da sind wir hier bei Psalm 32. Okay, meine Kinder brauchen Unterweisung. Von mir. Ich habe gedacht, das macht die Christa. Ich muss sie unterweisen und nicht nur erwarten, dass sie richtig funktionieren. Aha. Okay. Ja gut, dann gebe ich ihnen die Regeln, dann wissen sie, wo es längst geht. Und dann ist das Dritte, was wir vom Vorbild Gottes haben, dann ist das Dach da, Begleitung mit liebevoller Disziplin. Gott gibt Regeln, gibt Unterweisung, sagt, so sollt ihr leben. Und Gott sagt auch, und das ist die Konsequenz, wenn es nicht geschieht. Und da habe ich gemerkt, Hilfe. Ich habe bis jetzt in meiner Familie nicht ein starkes Fundament gebaut, sondern ein starkes Dach. Immer wenn es schief läuft, bin ich meinen Kindern, meiner Frau aufs Dach gestiegen. So geht das aber nicht. Ja? Das hört jetzt aber auf. Und was du gerade gemacht hast, war ja harmlos hier. Ja, wie du die zurechtgewiesen hast. Die haben da munter weitergemacht. Also das gab es bei mir nicht, ja, mit meinen Kindern. Ich habe ein starkes Dach gebaut. Und das krachte immer wieder zusammen. Und dann gab es damals das Buch, das erste Erziehungsbuch, was wir gelesen haben, kriegt mir geschenkt, Kinder sind wie ein Spiegel. Kennt ihr das Buch, Kinder sind wie ein Spiegel? Fantastisch. Meine Frau hat es gelesen, waren ja auch ihre Kinder. Ja? So, ich habe gesagt, lies mal, deine Kinder sind wie ein Spiegel. Ja, sieht man ja. Und dann gab es so manchmal so Freudenschreie neben mir, sie hat das auch im Bett gelesen. Und dann wurde ich neugierig und das Buch hat mir wirklich auch die Augen geöffnet. Dass ich gemerkt habe, ich habe den emotionalen Tank meines Kindes gar nicht gefüllt. Immer nur, wenn es nicht geklappt hat. Und die Kinder haben eigentlich durch ihr Verhalten deutlich gemacht, Papa, liebst du uns überhaupt noch? Bist du überhaupt noch für mich da? Siehst du mich? Und sie wurden nervig dann immer. Wenn Kinder einen leeren Tank haben, werden sie immer nervig. Dann habe ich Druck gemacht. Reiß dich zusammen, mach das nicht, mach das nicht. Total verkehrt. Ja, du machst doch auch nicht mit dem Auto, wenn der Tank leer ist und es fährt nicht mehr. Trittst doch nicht gegen dein Auto und sagst, blöde Karre, jetzt fahr doch wieder. Du fährst an die Tankstelle und tankst und sagst, es läuft. So sind Kinder. Und das musste ich lernen. Das hatte ich zu Hause nicht gelernt, dass Eltern den emotionalen Tank füllen. Das war für mich eine Offenbarung, dass es so geht, wenn wir Kinder erziehen wollen. Und wenn Kinder entspannt aufwachsen sollen. Das hat unser Familienleben damals richtig revolutioniert. Wie gesagt, wir waren Anfang 30, wir hatten 4 Kinder, Grundschulalter, der Älteste fing an, Teenager zu werden. Und es wurde höchste Zeit, dass wir das gelernt haben. Und das ist das, was wir bei Team F als Erziehungskonzept unter die Menschen bringen. Wir haben das über Jahre gelehrt und begeistert gelehrt, weil es unser Familienleben verändert hat. Weil wir gemerkt haben, Jesus ins Familienleben hineinnehmen durch Familienandachten, ist doch leicht, den Kindern was Frommes erzählen. Aber durch das Leben Jesus in der Familie präsent machen und ich als Vater durch mein Leben Jesus in der Familie präsent machen, das ist eine andere Nummer. Damals, ganz am Anfang, war für mich ein Seminar sehr wichtig, wo wir dann Freunde eingeladen hatten. Wir waren damals in diesem Bereich mit Jugendlichen in einer Mission unterwegs. Dann kamen die Leiter, damals Schloss Hurlach, und hatten bei uns ein Seminar gemacht, auch über Kindererziehung. Und dann kam auch das Thema Väter und Kinder. Und dann wurde die Frage gestellt, wie fühlst du dich eigentlich? Ich war Ende 20, ne, Anfang 30, habe gedacht, ach, ich fühle mich immer noch wie so ein älterer Teenager zu Hause. Da habe ich gedacht, hoppla, ich bin das fünfte Kind von meiner Frau. Ich habe 4 Kinder, ich habe Verantwortung. Und da habe ich gemerkt, ich habe meine Vaterschaft, mein Vatersein noch gar nicht wirklich angenommen. Und da bin ich einen Schritt vor Gott gegangen, habe in diesem Seminar auf einmal gedacht, boah, deshalb gibt es so viele Konflikte. Deshalb ist Christa oft unzufrieden. Ich beharre auf meiner Position als Vater, als Chef und mache Druck, aber innerlich habe ich noch nicht ein wirkliches Ja zu 4 Kindern und zu meiner Verantwortung als Vater. Und ich stehe vor Gott mit meinem Leben und vor Gott mit meiner Familie, aber innerlich bin ich ein großes Spielkind. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ging in diese Richtung. Und ihr lieben Männer, wenn ihr, ich wende mich jetzt mal an die jüngeren Männer, wenn ihr Kinder habt und habt eure Vaterschaft nicht im Herzen angenommen, dann lebt ihr in einem Programm, wo euer Herz immer ausweichen will, eure Verantwortung. Das geht nicht. Ich musste realisieren, ich bin so alt und ich muss Ja sagen dazu, dass ich Verantwortung habe. Und ich muss als Mann an Christas Seite kommen und nicht nur mal auftauchen, wenn es schwer ist, und dann Donnerwetter loslassen und dann tauche ich wieder ab. Das ist nicht Vaterschaft. Und da haben wir angefangen, sehr viel miteinander zu sprechen über Kindererziehung. Und dieses Buch Kinder sind wie ein Spiegel hat mir die Augen geöffnet, wo ich gedacht habe, wow, ich fülle ja nicht den Tank meines Kindes, sondern lasse ihn leer laufen. Und da bin ich bei dem Thema, was wir hier bei dem Bibeltext haben. Gehst du bitte nochmal auf Folie 1? Wir sollen die Kinder nicht zornig machen. Und wenn wir den Tank, den emotionalen Tank des Kindes nicht füllen, dann werden Kinder ärgerlich. Dann werden sie sauer. Dann werden sie zornig. Und irgendwann, wenn es ausbleibt und ausbleibt, werden sie bitter. Dann haben sie einen Vater, der nominell zur Familie gehört, aber nicht präsent ist. Und das ist die Klage von ganz vielen Leuten. Wir machen ja auch viel Beratung, die kommen. Ja, ich hatte einen Vater, aber der war nicht anwesend. Manche sind auch durch Scheidung gegangen, Vater war nicht da oder war immer am Arbeiten oder Vater war immer in der Gemeinde. Wie viele Kinder von Gemeindeleitern und Pastoren haben wir gehabt, die darüber klagen, die Gemeinde stand Nummer 1 beim Vater. Wir Kinder waren nicht wichtig, wir mussten uns unterordnen, wir mussten funktionieren. Die sind bitter geworden auf den Vater, auf die christliche Gemeinde, auf Gott und viele haben sich abgewandt. Und sagt, da ist ja kein Platz für mich. Das kann passieren. Das kann passieren. Und da stecken wir auch als Christen oft, wenn wir fromm engagiert sind, in einem tiefen Dilemma. Und das war auch die Gefahr, als wir Team F aufgebaut haben. Das ging dann so rasant, das hat so viel Kraft absorbiert. Ich musste immer wieder gucken und brauchte Christas Ermahnung. Ich bin Vater von diesen 4 und dann 5 Kindern. Und da muss ich präsent sein. Sonst bin ich, dann erzähle ich den Leuten was von Gott und wie sie Ehe und Familie leben sollen und versage in meiner eigenen Familie. Und oft bei den Vorträgen, ich habe ja auch über Kindererziehung gesprochen, während ich sprach, wurde ich im Herzen überführt. Dirk, du erzählst den Leuten das und du hast es selbst schon wieder verloren. Das war für mich das Gesündeste, dass ich immer wieder dir Sachen sagen, erklären musste. Und Christa saß dann oft da und guckte mich an. Ja, ich weiß Bescheid. Aber so kam ich in die Schule Gottes rein. Und das war sehr, sehr gesund für mich. Und dann gab es einen Vers, ich muss nur anders fragen. Ich möchte noch kurz bei dem Begriff mit dem Zorn bleiben. Was macht Kinder zornig und bitter? Denk mal zurück an deine Kindheit. Was hat dich zu Hause gemacht? Worüber bist du sauer gewesen? Was hat dich erzürnt und so nachhaltig so einen bitteren Geschmack bei dir hinterlassen? Bitterkeit über Vater oder auch über Mutter. Du kannst es als Vater und Mutter nicht vermeiden, dass Kinder zornig werden. Also ich will ja nicht den Standard so hochlegen, sagen, ihr dürft eure Kinder nicht zornig machen. Das geht nicht. Wir haben eine Enkelin, die machen wir 10-mal am Tag zornig. Die rastet aus, die schreit, ich will aber nicht. Boah, ein Bollwerk. Aber wir wollen. Und sie muss lernen, sich einzufügen. Das ist nicht gemeint. Ja, sie ist ein starker Typ, hat einen starken Willen. Und da müssen wir einen stärkeren haben. Weil wenn es nur ihrer Nase nachgeht, ist das langfristig für sie ein großer Schaden. Und sie kann nicht immer der Bestimmer sein. Wir haben auch einen anderen Enkel, der sagt auch, ich will aber der Bestimmer sein. Ich bin der Zweitgeborene, aber ich will der Bestimmer sein. Es geht nicht. Also, und diese Art von Zorn, die Kinder da haben und zeigen, dass sie es im Moment mit der Situation wollen, sie ihren Kopf durchsetzen, ja, und dann geschieht irgendwas, kommt ein Freund zu Besuch und die Stimmung kippt und sie sind wieder das liebste Kind. Ja, und kommen zu Papa und Mama zum Kuscheln. Versteht ihr? Es gibt Alltagssituationen, wo Kinder ausrasten, zornig sind, aber dann ist wieder Versöhnung da und du merkst, die Beziehung zum Kind ist nicht unterbrochen dadurch. Das ist nicht gemeint. Was ist das für ein Zorn, der bitter macht? Was geschieht da in Familien? Du wirst bitter, wenn du einer Situation zu Hause ausgesetzt bist, die unfair ist, die ungerecht ist und es ändert sich nicht und ändert sich nicht und ändert sich nicht. Du kommst nicht dagegen an. Wenn die Eltern ständig Streit haben miteinander und es ändert sich nicht und du bist ein liebes Kind und du wirst noch lieber, damit die nicht streiten und es ändert sich nicht und dann wirst du noch lieber und gibst dein Leben auf, um Papa und Mama zu gefallen, damit die endlich Frieden haben und du schaffst es nicht, da wirst du bitter darüber, ja, weil es dich auslaucht. Situationen, wo du als Kind ausgeliefert bist, auch als Erwachsener heute, ungerechte Situation, wo du dich ausgeliefert fühlst und es ändert sich nichts, dann wirst du ärgerlich, zornig, sauer und wenn sich nichts ändert, kommt Groll, Hass, Bitterkeit. Das ist die Folge und die nimmst du auch mit ins Leben. Wann immer solche Situationen wiederkommen, reagierst du in deiner Bitterkeit. Bei jeglichem Missbrauch, körperlichem Missbrauch, seelischem Missbrauch, sexuellem Missbrauch, kommt diese Bitterkeit, da ist dieses Ausgeliefertsein. Große Ungerechtigkeit. Wenn hohe Erwartungen der Eltern da sind, was du alles machen solltest und sie geben keine Unterstützung, dann kannst du bitter werden. Wenn du als Kind anders bist als deine Geschwister oder anders als in der Familie erwartet wird, ja, wir machen ja die Seminare auch für Hochsensible, da kommt das immer wieder, Hochsensible passen oft nicht ins Familiensystem rein. Die sind so empfindlich und so Heulsusen und so und dann kriegen sie auch Druck. Da wirst du bitter. Du gehörst nicht dazu, du bist anders und sagst, aber Gott hat mich so geschaffen. Nimm mich doch an mit meiner Andersartigkeit. Und das geschieht nicht und geschieht nicht. Und dann verurteilst du dich selbst und wirst bitter, vielleicht auch über dich selbst. Kinder werden bitter, wenn sie keine Anerkennung kriegen. Sie bemühen sich, wollen den Eltern gefallen und es kommt nie ein Wort der Wertschätzung. Bin ich es nicht wert, dass die Eltern mit mir reden? Bin ich es nicht wert, dass sie wahrnehmen, was ich alles mache? Das ist der Boden für Bitterkeit. Und diese Wertlosigkeit nimmst du später mit ins Leben und dann hast du Probleme in der Ehe. Also es gibt viele Gründe. Gehst du bitte mal auf die erste Folie mit dem Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie. Ich erzähle euch meine Geschichte, wie ich fröhlich unterwegs war, Bitterkeit im Leben meines Sohnes zu sehen. Wir hatten also jetzt die ersten Seminare gemacht. Ich hatte meine Berufung als Vater angenommen. Ich wollte es richtig machen. Und dann gab es diesen Vers hier in Epheser 3, Vers 14, wo Paulus, spricht ja zu den Ephesern, auch das andere ist ja Epheser, schreibt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie oder Vaterschaft, du kannst es so und so übersetzen, im Himmel und auf Erden ihren Namen erhält. Und ihren Namen erhält heißt, ihren Charakter hat. Also, für deine Vaterschaft, auch für die Mutterschaft, gibt es ein Vorbild im Himmel. Und du sollst das auf der Erde umsetzen. Du sollst den Namen Gottes, den Charakter Gottes hineinnehmen in deine Vaterschaft, in deine Mutterschaft. So, jetzt gucken wir mal. Mein inneres Programm, was ablief und was Gott wollte. Ich war damals Lehrer und hatte in der Schule, wenn du 6 Stunden Unterricht hast, alle 3/4 Stunde werden die Schüler ausgetauscht gegen eine neue Klasse, die schon verschlissen worden sind vom Lehrer davor und sich jetzt an dir austoben. Und nach der 6. Stunde kommst du nach Hause und bist fertig. Und dann hast du zu Hause auch noch 4 Kinder. Und die machen auch nicht, was sie sollen. Und dann gab es so Regeln zu Hause, ja, also Zähne putzen, vom Schlafen gehen und Hausschuhe anziehen, sind wichtige Regeln. Wir machen die Türen zu, weil es uns zieht und wir wollen nicht alles heizen und so weiter. Ja? So. Und irgendwie, ich überzeichne jetzt ein bisschen, aber so vom Kern her war das schon wahr. Und dann merkte ich, dass mein ältester Sohn, wenn ich nach Hause kam, sich nicht auf Papa freute, sondern lieber stiften ging. Der verzog sich. Warum? Weil Papa nur kritische Worte für ihn hatte. Was hat er wieder nicht gemacht? Jetzt hast du schon wieder die Karren geärgert. Ja? So. Und wenn er kam, so, als er noch kam und Papa begrüßen wollte, weil es war ja auch irgendwo eine Liebesbeziehung da, so, bevor du kommst, mach die Tür hinter dir zu. Tür zu machen, wenn man Papa begrüßen will. Kam er, hast du schmutzige Hände, guck mal, ich habe meine guten Sachen an, geh mal erst Hände waschen. 3. Anlauf, Papa, hatte ich wieder was zu kritisieren, keine Hausschuhe an. Immer nur, das nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das ist nicht genau, das nicht, das war ich. All das, der lange Zeigefinger, das und das und das stimmt nicht, das beim 9-Jährigen. Könnt ihr euch vorstellen, wie begeistert der von seinem Papa war? Und dann merkte ich, Kinder sind wie ein Spiegel und ich merkte, da ist eine große Distanz zu meinem Sohn. Und dann kam Christas prophetischer Eindruck. Du hast gar keine Beziehung zu deinem Sohn. Shit, sie hat es gemerkt. Was soll ich denn machen? Ja, du musst ihn mir loben. Das geht nicht. Der macht doch alles verkehrt. Ja? Ich hatte den in die Ecke gesteckt, dass er von sich den Eindruck hatte, ich mache sowieso alles verkehrt und was ich auch mache, ich kann Papa einfach nicht genügen. Der sieht immer nur das, was ich verkehrt mache. Ja, was macht der Papa? Ich weiß noch, wo ich bei unserem Esstisch saß und Christa sagte, du musst ihn mir loben. Ich sage, geht nicht. Ich sage, du, ich finde eher eine Stecknadel im Heuhaufen als bei unserem Björn was ich loben kann. Mein Blick bei den Sohn war, ich sah ihn immer in Verbindung mit Dingen, die er nicht gemacht hat und was nicht stimmte. Ich hatte eine Brille auf, der Enttäuschung, was weiß ich. Wenn ihr mich gefragt hättet, liebst du deine Kinder? Klar liebe ich meine Kinder und das ist mein Ältester und toll und so. Aber wenn du meinen Ältesten damals gefragt hättest, hat der Papa dich lieb. Der hätte wahrscheinlich spontan gesagt, nö, meine Schwester, die hat er lieb. Aber mich nicht. Ich lebte in der Illusion, weil ich meinte, ihn zu lieben. Und weil ich ihn ja liebte, musste ich ihn ja auch erziehen. Und da musst du so wichtige Dinge lernen, wie Hausschuhe anziehen, Türen zumachen, Zähne putzen, Hände waschen. Daraus besteht das Leben, oder? Versteht ihr? Es gab natürlich auch andere Themen, die wichtig waren, wirklich wichtig waren. Aber das ist im Alltag so im Vorbeigehen, lässt du das mal eben an den Kindern aus. Und dann habe ich gebetet, habe ich gesagt, Herr, was soll ich denn machen? Christa merkt es, der Sohn merkt es, ich merke es jetzt auch. Und dann steht in Epheser 6, Vers 14, ich soll das Vorbild sein für Vaterschaft, was du gegeben hast. Und welches Vorbild gibst du Gott? Du bist dem Sünder gnädig. Okay, mein Sohn ist ein Sünder. Du bist dem Sünder gnädig, ich muss ihm gnädig sein. Okay, wie geht das? Christa sagt, du musst ihn mir loben. Habe ich gesagt, das geht nicht. Er macht ja alles nur Mist. Und dann habe ich einen Vertrag mit Gott gemacht. Habe gesagt, gut, ich sehe das ein, ich muss was ändern und ich muss den emotionalen Tank meines Sohnes füllen. Machen wir mal das Programm Papa lernt zu ermutigen. Phase 1, ich werde einen Tag lang ihn mal nicht mehr kritisieren. Das traue ich mir zu, einen Tag durchzuhalten. Und ja, versteht ihr, das ist Quatsch zu sagen, ab jetzt werde ich alles ändern und noch ermutigen und loben. Ich wusste nicht, wie es ging. Ich habe gemerkt, ich muss erstmal mein altes Programm runterfahren. Ja, gut, einen Tag, nichts gesagt. Ich kann mich noch erinnern, ich begegne ihn auf dem Flur und er hatte die Tür wieder offen stehen lassen oder irgend sowas Schlimmes gemacht. Und ich hatte schon den Mund auf. Wie oft soll ich dir noch sagen, Björn, was ist? Okay, nichts sagen, Mund zu, vorbeilaufen lassen. Nach einem Tag stand das Haus noch. Ja, es war auch heizungsmäßig keine Katastrophe eingetreten. Trotz schmutziger Hände hat er überlebt. Dann habe ich einen zweiten Tag, einen dritten Tag. Halt die Klappe, halt die Klappe. Gib nicht dauernd negative Kommentare. So, der Junge wusste nichts davon. Okay? Es war mein Programm, meine Verpflichtung mit Gott. Okay. Ja, wie geht's weiter? Ich hatte aber doch gesagt, Gott ist ein Gott der Wertschätzung und Ermutigung. Wie kann ich den denn ermutigen? Dann habe ich gebetet und überlegt und so. Okay, und dann fiel mir was ein. Und dann, nach 3 Tagen, habe ich mich getraut zu sagen, Björn, was ich dir sagen wollte, ich finde das ganz toll, dass du heute deine Schwester nicht geärgert hast oder nicht so geärgert hast wie gestern. Ich habe mir ein Lob abgerungen. Leute, war das schwer. Ja? Und dann habe ich versucht, das zu trainieren und ihm gesagt, das war gut. Ja, wie ging es mir dann? Was meint ihr? Wie ging es mir? Hä? Sieg? Nee, ich fühlte mich beschissen. Warum? Mein Herz hat gesagt, du alter Heuchler, das meinst du doch gar nicht ernst. Das machst du doch nur aus Programm. Ja, und dann habe ich gesagt, richtig. Und das ist der Punkt, wo man dann aufgibt. Weil das Herz so festgelegt war auf negatives Sicht und negatives Reden. Und da habe ich gemerkt, ich muss mein Herz überzeugen, dass mein Sohn es wert ist, wertgeschätzt zu werden. Und dass es wert ist, geliebt zu werden. Und dann habe ich das durchgezogen, das Programm. Und habe gelernt, ihm jeden Tag eine Ermutigung zu geben, eine Wertschätzung. Und immer war das Heuchler, Heuchler. Ich sage, sei still, wir lernen das. Und nach 3, 4, 5 Malen wurde es langsam besser. Und nach vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen merkte ich, wenn ich jetzt was sage, kommt es mit mehr Überzeugung und auch meine Sichtweise für meinen Sohn ändert sich. Ich hatte ihn in diese Ecke gestellt, des Verkehrtmachers. Und ich musste, das war mein Kampf, ihn aus der Ecke rausholen und ihm die Wertschätzung geben, die von Gott kommt. Das war ein gewaltiger Durchbruch in unserer Beziehung. Dann habe ich noch Zeit mit ihm verbracht, wir haben was miteinander gebastelt, wo ich ihn speziell genommen habe. Und dann kamen noch andere Sachen dazu in der Folge. Und dann hatten wir eine tiefe Herzensbeziehung. Wenn ich darüber nachdenke, wie uns das auch in der Teenagerzeit durchgetragen hat, weil er so ein Typ war, der auch schon seine Stärken hatte und dagegen ging. Und wie wir heute eine Herzensbeziehung haben. Und ich hätte es damals beinahe alles kaputt gemacht. Ihr Lieben, wir sind in der Verpflichtung, so ist es für mich, die Liebe Jesu, Vaterschaft Gottes, unsere Kinder spüren zu lassen. Sie die Wertschätzung Gottes spüren zu lassen. Und nicht nur zu glauben, ich habe die Kinder lieb. Noch ein Gedanke zum Abschluss. Du musst nicht perfekt sein. Du wirst auch nicht perfekt sein. Es werden Fehler geschehen. Und du wirst die Kinder verletzen. Es lässt sich nicht verhindern. Und dann haben wir es so gehandhabt, als unsere Kinder dann erwachsen waren, wenn wir an so Punkte kamen, wo wir die Kinder verletzt haben, wir haben offen darüber gesprochen. Und dann haben sie geheiratet oder es ging ums Heiraten, jetzt verließen sie Vater und Mutter. Dann haben wir mit ihnen eine Zeit genommen, haben gesagt, gibt es noch etwas, was wir miteinander klären müssen? Du gehst jetzt raus, gründest deine eigene Familie. Wenn du jetzt rausgehst, gibt es was in unserer Geschichte, was du klären willst? Wir würden das gerne in Ordnung bringen, dass du in Frieden gehst und dass wir dich segnen für deinen neuen Schritt. Und dann haben wir uns mit dem Kind zusammengesetzt. Und dann hatten wir so ein paar Gedanken, wo wir doch vielleicht was versemmelt hatten und so weiter, was jetzt kommt nochmal. Und dann packten die aus. Meistens haben sie auch, nö, war alles in Ordnung. Aber dann gab es so Sachen, wo sie verletzt waren, wo wir nie dran gedacht hätten. Ja, so Kleinigkeiten, Banalitäten, das war bei ihnen hängen geblieben. Und die dicken Brocken, wo wir dachten, die hatten sie schon längst vergeben und das war in Ordnung für sie. Und dann darfst du nicht so reagieren, sagen, aber das ist doch nur eine Kleinigkeit, stell dich nicht so an. Wenn dein Kind kommt, auch erwachsenes Kind, das sage ich jetzt den Eltern, sagt, das hat mich damals verletzt, fang nicht an zu diskutieren, sondern sag einfach, es tut mir leid, dass das so bei dir angekommen ist. Und du weißt im Hintergrund, du hast zig Gründe, dass du dich richtig verhalten hast. Und vielleicht war es auch so. Aber wenn es das, dein Kind verletzt hat, sag, es tut mir leid, kannst du mir das vergeben. Und so sind wir im Frieden auseinandergegangen, haben füreinander gebetet. Ihr lieben älteren Eltern, wisst ihr, ich spreche jetzt mal zur älteren Generation, wo ich ja auch zugehöre. Ne? Also nur um das einzuschätzen, Christa und ich sind seit 6 Jahren in Rente. Wir sind beide über 70. Ihr lieben Älteren, vielleicht warten deine erwachsenen Kinder darauf, mit dir einmal so ein Gespräch zu führen, wo du ihnen erlaubst, wo du sagst, du, können wir über unsere Beziehung klären? Vor allen Dingen, wenn ihr merkt, es klemmt irgendwo. Gibt es etwas, wo ich dich um Entschuldigung bitten muss? Traut euch mal. Traut euch mal. Wir haben mit so vielen Leuten zu tun gehabt, wo die Eltern gestorben sind und sie hatten noch etwas mit ihnen zu klären und es ging nicht. Und da ist oft ein tiefer Schmerz im Leben, wenn man mit den Eltern das nicht klären kann. Ladet eure Kinder ein, die Dinge zu klären. Ihr wart nicht perfekt, die Kinder waren nicht perfekt. Aber man kann drüber reden und man kann sich vergeben. Werdet doch bitte Väter und Mütter, die Jesus in die Familie hineinbringen. Die Gnade Gottes, die Vergebung Jesu und die bedingungslose Annahme. Gott hat dich bedingungslos angenommen, du bist auch ein Schlawiner. Gibst deine Kinder weiter. Du kennst doch die Eltern, die waren nicht perfekt. Was hättest du dir von deinem Vater und deiner Mutter mal gewünscht? Deine Kinder denken so über dich. Okay? Folgt dem Vorbild Gottes nach als von ihm geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Und seid Männer, Frauen, Väter, Mütter nach dem Herzen Gottes. Bringt seinen Namen, seinen Charakter in eure Familien hinein. Und segnet eure Kinder. Das ist auch wieder ein Thema. Kinder segnen und so, ein schönes Thema. Aber haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Gut. Können wir einen Moment Stille haben und du kannst für dich bedenken, was heute Morgen für dich die Botschaft Gottes war. Vater, du bist ein Gott der Familien. Du liebst Beziehungen. Du willst mit uns in Beziehung treten. Du möchtest, dass wir in der Familie in guten Beziehungen leben. Ich bete für alle Väter und Mütter hier, dass du ihnen Weisheit gibst, wie sie die Beziehung zu ihren Kindern, ob kleine Kinder, ob erwachsene Kinder, klären können. Dass sie die Kanäle offen halten fürs Reden miteinander und dass die Liebe fließen kann. Und Vater, ich bete für die, die als Kinder verletzt worden sind und mit ihren Eltern noch was zu klären hätten, dass du ihnen hilfst, zur Klärung zu kommen. Und wo es nicht möglich ist, hilf ihnen zu vergeben und loszulassen. Vater, ich befehle dir die Familien dieser Gemeinde an. Rede du weiter zu ihnen und lass sie deine Heilung und deine Beziehungsstärke spüren und erleben. In Jesu Namen. Amen.